Eine kurze Zusammenfassung, was bisher war. Also der Gerald hat ja gelesen von der Endzeitrede Jesu in Matthäus 24, wo Jesus und seine Jünger auf den Ölberg hinaufsteigen und sie schauen vom Ölberg hinüber auf den Tempelberg. Es war damals, denke ich, gerade das Fest der Tempelweihe. Und zu dem Fest der Tempelweihe hat man den Tempel ganz herrlich geschmückt. Und die Jünger sagen, schau her, wie gewaltig und wie herrlich doch der Tempel ist. Und Jesus gibt eine ganz sonderbare Antwort. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf den anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Wir haben gehört, dass sie das erfüllt hat, wortwörtlich, weil das Gold, wie der Tempel brennt hat, in die Ritzen der Steine drungen ist und weil die Römer jeden Star abgetragen haben, um das Gold zu erreichen. Und so ist es immer mit der Bibel. Jesus hat ja gesagt, jedes Wort, jedes Strichlein, jedes Pünktchen wird sie erfüllen, was da drinnen steht. Die Jünger fragen auf die sonderbare Antwort, wann wird denn das Ganze sein? Zweitens, was ist denn das Zeichen deiner Ankunft? Und drittens, was ist denn das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Drei Fragen stellen sie dem Herrn Jesus. Und Jesus spricht von den Anfang der Wehen und beschreibt einer, was am Anfang alles passieren muss. Und das habe ich auch sehr schön gefunden, wie der Gerald gesagt hat, dass es periodisch ist. Also Wehen, die finden ja in Perioden statt. Männer wissen das vielleicht weniger wie die Frauen, die was Kinder gekriegt haben. Und dann werden die Perioden immer frequentierter, immer schneller und immer stärker werden die Schmerzen in den Wehen. Wehen sind zwar Schmerzen, aber sie gehen der Geburt voran. Das heißt, Wehen sind eigentlich die Ankündigung von was ganz was Schönen, von was Neuem, was geboren wird. Und wir lesen in der Bibel, dass die Wehen am Ende der Wirtzeit einer Geburt vorausgehen, nämlich der Geburt des neuen Jerusalems. Ich lese mal zum Beispiel in Jesaja 66, Vers 6 bis 10. Also das fängt auch mit Wehen an, mit Krieg. Schall eines Getöses von der Stadt her, Schall aus dem Tempel, Schall vom Herrn, der Vergeltung übt an seinen Feinden. Ehe sie Wehen hatte, hat sie geboren. Ehe Geburtsschmerzen sie ankamen, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat so etwas je gehört? Wer hat dergleichen je gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren? Denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Sollte ich zum Durchbruch bringen und dann nicht gebären lassen, spricht der Herr. Oder sollte ich gebären lassen und dabei den Schoß verschließen, spricht dein Gott. Freut euch mit Jerusalem und jubelt über sie alle, die ihr sie liebt. Jauchzt mit ihr in Freude alle, die ihr über sie getrauert habt. Das habe ich ganz absichtlich an den Anfang gestört, weil so schnell, wenn man über Endzeit redet, wird man betrübt und senkt den Kopf und denkt man sich, wie schrecklich und wie grauenhaft. Aber jetzt stellt euch mal eine Mutter vor, die in den Wehen ist und sie denkt, oh, wie schrecklich und was für ein grauenhafter Schmerz und wozu das Ganze jetzt? Die Mutter, sie schaut nicht auf die Wehen. Die Mutter, sie hat das Kind vor Augen und deshalb kann sie den grauenhaften Schmerz ertragen. Und genauso wir, es kommt die schrecklichste Zeit auf Erden, die es jemals gegeben hat, sagt Jesus. Und wir stehen davor. Aber schauen wir jetzt auf die Schmerzen und auf die schreckliche Zeit oder schauen wir auf die Geburt des neuen Jerusalems? Es ist immer eine Frage der Blickrichtung als Christ. Immer. Und das ist unser Glaubenskampf, den wir haben. Wo schauen wir hin? Was sind die Wehen? Das hat uns der Gerald auch berichtet. Ich finde es so gewaltig, wie der Herr Jesus sagt, ihr werdet aber hören. Herr Jesus hat genau gewusst, dass man an jedem Ende der Welt zur Endzeit hören wird von den Wehen. Er hat gewusst, dass es Fernsehen geben wird. Er hat gewusst, dass es Radio geben wird. Er hat gewusst, dass es alle möglichen Medien geben wird. Und die Menschen werden hören. Von was? von Verführung. An allen Ecken, Enden der Welt wird Verführung sein. Verführung ist immer etwas, was ganz neu ist, was vielleicht mit der Bibel kommt, was dem ähnlich ist, aber was doch nicht echt ist. Ihr werdet aber hören von Kriegen und Kriegsgerichten, von Hungersnöten und Erdbeben, von Christenverfolgung, von Gesetzlosigkeit und Anarchie. Ihr werdet aber hören von der weltweiten Verbreitung des Evangeliums. Und wenn wir Hörende sind, wenn wir Ohren haben, so wie wir zuerst gehört haben, dann wissen wir, dass diese Dinge um uns herum passieren. Ich weiß nicht, wie frequentiert, wahrscheinlich wird es nur stärker werden, das Ganze. Aber Jesus sagt, das ist der Anfang der Wehen. Die Wehen haben begonnen und wir sind mittendrin in den Wehen. Und dann sagt der Herr Jesus, dann wird das Ende kommen. Und merkt ihr was? Wir stehen mittendrin und er sagt, dann wird das Ende kommen. Und dann, nach dem Anfang der Wehen, kommt die große Bedrängnis. Dann kommen die Presswehen, dann kommen die starken Wehen, dann kommt die große Bedrängnis. Und es ist die Antwort auf die erste Frage, die der Herr Jesus gibt. Wann wird denn das alles passieren, von was du da redest? Er sagt, wenn die Wehen anfangen, wenn wir die ganzen Zeichen sehen, von denen er jetzt geredet hat. Matthäus 24, Verse 15 bis 20 lesen wir mal. Ich habe mir gedacht, wir gliedern es auf und lesen wir immer nur ein Stickerl, dann ist es leichter zu merken. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Vielleicht als 21 Not. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie am Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht sein wird. Unsere erste Frage, die wir uns stellen wollen, ist, was ist denn der Gräuel der Verwüstung, von dem Jesus in Vers 15 spricht? Und was ganz wichtig ist, ich glaube, wir müssen aufpassen, biblische Prophetie erfüllt sie oft ganz anders, wie wir denken. Und oft erfüllt sie sie sogar öfters. Und Gott, das ist eine Prophetie, die sie schon mal erfüllt hat und die sie wieder erfüllen wird. Ganz interessant, wie Gott handelt. In Daniel 11 lesen wir von 19 historischen Personen, meistens Könige oder Königinnen, von 19 Personen, die wirklich gelebt haben und die genau in der Abfolge, wie sie der Daniel beschreibt, nach der Zeit vom Daniel kommen sind. Und der letzte König, das war der griechische König Antiochus IV. Mit dem beschließt er die ganze Reihe der Könige. Also man kann sagen, das ist wie ein Geschichtsbuch, was im Voraus geschrieben worden ist, ein prophetisches Geschichtsbuch. Und es stimmt so genau, dass viele gesagt haben, also der Daniel, der hat es ja nachher aufgeschrieben, nachdem das alles passiert ist. Oder im Buch Daniel ist es später geschrieben worden, nachdem das alles passiert ist. Jesus nennt den Daniel einen Propheten. Jesus sagt, der Daniel hat die Dinge vorhergesagt, weil Gott es ihm gegeben hat. Der Antiochus IV. Wird als letztes erwähnt und vielleicht lesen wir das in Daniel 11, Vers 31 und 32. Da geht es jetzt genau um den letzten König, der kommen wird. Und Streitkräfte von ihm werden dastehen und sie werden das Heiligtum, die Bergfeste entweihen und werden das regelmäßige Opfer abschaffen und den verwüsteten Gräuel aufstellen. Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Es ist die Rede vom Antiochus IV. Aber man erkennt aus dem Zusammenhang, dass es um eine andere Person geht, die nochmal kommen wird. Nämlich um den Antichristen, um den König, der was am Ende der Zeit über die Welt regieren wird. Der Antiochus der Vierte kommt heraus, wenn man geschichtlich das Ganze liest. Vielleicht lesen wir nur dazu die Stelle in Daniel Kapitel 9, Vers 27. Da geht es um denselben König. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Der Antiochus der Vierte, der ist in Israel eingedrungen, er war griechischer König und er hat in Israel das Gesetz Moses verboten. Die Israeliten haben nimmer nach dem Gesetz leben dürfen. Er hat den Sabbat und die Feste verboten, hat sie abgeschafft im Land. Er hat in Jerusalem überall Altäre aufrichten lassen, griechische Altäre. Und im Tempel drinnen hat er einen Zeus-Altar aufrichten lassen. Und er selbst ist eingegangen in den Tempel und hat auf dem Altar ein Schwein geopfert. Und wenn man weiß, was das für einen Juden bedeutet, ein Schwein, das war ein unreines Tier und das auf heiliger Stätte, die Gott erwählt hat, dort im Tempel zu opfern und dann noch so ein Mann, der Antiochus der Vierte, also das war an Juden ein ganz großes Gräuel. Der Antiochus, er hat sich selbst Epiphanes genannt. Und Epiphanes, das heißt Erleuchteter. Und die Juden, die haben einfach einen Buchstaben verändert und haben gesagt, das ist der Epimanes. Und Epimanes heißt Verrückter. So haben sie ihn gesehen. Er selbst hat sie als erleuchtet bezeichnet. Jesus sagt uns jetzt, dass der Gräuel der Verwüstung, den der Antiochus der Vierte damals aufgerichtet hat im Tempel, zukünftig ist. Und es ist der Beweis, dass die Prophetie, die sie schon einmal erfüllt hat, wieder erfüllen wird und dass der Antiochus der Vierte ein Bild ist für den Antichristen, der mal kommen wird. Es gibt eine zweite Erfüllung der Prophetie. Wir haben auch gelesen, dass es um 7 Jahre geht, also um 7 Jahrwochen steht da, und dass in der Hälfte der Zeit wird er den Bund brechen. Also der Antichrist wird wahrscheinlich 7 Jahre regieren, wahrscheinlich 3,5 Jahre im Frieden, und 3,5 Jahre wird dann Zerstörung und Krieg sein. Interessanterweise spricht halt alles, wenn wir in den Medien hören, alles spricht davon, dass Israel die größte Gefahr für den Weltfrieden ist. Völlig unlogisch, weil es so ein kleines Land ist, aber völlig logisch, weil in der Bibel steht, dass sie am Ende der Zeit alles um Israel drehen wird. Wieder erfüllte Prophetie. Und der Gräuel ersteht an heiliger Stätte im Tempel. Jetzt lesen wir noch Matthäus 24, Vers 16. Jesus sagt, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wir merken, Jesus redet jetzt von etwas, was das Land Israel betrifft. Er redet zu den Leuten, die in Judäa sind. Er redet zu denen, die den Tempelsegen kennen. Und dort wird die große Bedrängnis sein. Eine Bedrängnis, wie sie noch nie gegeben hat. Der Antichrist, er wird nach Israel kommen. Und er wird sie in Israel in den Tempel setzen, erfahren wir in der Bibel. Er wird Zerstörung bewirken und wird sie selber als Gott ausgeben und sie in den Tempel setzen. 2. Thessalonicher 2, Verse 3 und 4. Da heißt's, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, also der Tag, dass Jesus wiederkommt, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott ist. Die Wehen, sie sind im vollen Ausmaß, wenn der Antichrist ist. Und ich möchte überhaupt nicht über das reden, wie weit wir als Christen jetzt die Zeit miterleben werden und wie weit wir sie nicht miterleben werden. Das weiß ich nämlich nicht, wann jetzt die Entrückung ist, ob wir einen Teil davon miterleben oder gar nichts miterleben. Das weiß der Herr. Und es ist auch nicht wichtig für uns. Wenn wir durchgehen müssen durch Trübsal und wenn wir Jesus neu sind, dann wird er uns erhalten in der Zeit.
Und von dem her brauchen wir uns auch keine Sorge machen. Und wenn er heute wiederkommt, sollen wir ja sowieso bereit sein und uns freuen auf ihn. Die Bibel sagt, dass in der Zeit, in dem Krieg, es ist eigentlich der dritte Weltkrieg, kennt man sagen, der kommen wird, in der Zeit werden ganz, ganz viele Juden umkommen und sterben. Und es wird ein ganz großes, schreckliches Gericht an Israel stattfinden. Aber es werden nicht alle umkommen. Die Bibel sagt da und hat es immer prophezeit, dass ein Überrest überbleiben wird. Und den ganzen Überrest wird Gott wieder annehmen und wird sie darüber erbarmen. Und da stellt sich uns die Frage, wozu denn die schreckliche Verwüstung Israels? Wie kann denn ein Gott der Liebe sowas machen? Erstens, es ist eine Strafe für das erwählte Volk, das den Bund gebrochen hat. Bei jedem Gesetz hat es auch früher schon einen Segen und einen Fluch gegeben, also Bedingungen, wenn man das Gesetz haltet, dann kommt eine Belohnung und wenn man das Gesetz bricht, dann kommt eine Strafe. 5. Mose 28, Vers 49, der Herr wird von ferne, vom Ende der Erde her, eine Nation über dich bringen, wie der Adler fliegt, so kommt sie, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst, eine Nation mit hartem Gesicht, die für den Alten keine Rücksicht kennt und für den Jungen keine Gnade. Vers 52, und sie wird dich belagern in all deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du vertraust, in deinem ganzen Land gefallen sind. Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, in deinem ganzen Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Es ist die Strafe Gottes, weil sie den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, verworfen haben, indem sie seine Worte nicht angenommen haben. Und wir wissen auch, im Neuen Bund haben doch die Juden bei der Kreuzigung Jesu gerufen, sein Blut komme über uns. Und so merkt man, es ist eine Strafe Gottes, die berechtigt ist. Aber zweitens wird bei der schrecklichen Verwüstung Israels gleichzeitig ein Gericht heranbrechen über die Nationen. Jetzt, bei seiner Wiederkunft, endet die Zeit der Nationen. Jetzt fängt er an, sie wieder Israel zuzuwenden. Jetzt nimmt er den letzten Überrest, der überblieben ist, wieder an. Könnt ihr nachlesen im Sacharja 12, 2, 3, 9, 10, da steht es. Und dann heißt es, nach den 7 Jahren, wenn der Antichrist dann Israel verwüstet hat und da einen Großteil der Welt verwüstet haben wird, heißt es, er wird ohne eine Menschenhand zerbrochen werden. Daniel 8, Vers 26 steht es. Und es heißt an anderer Stelle, der Herr Jesus wird den Gesetzlosen beseitigen durch den Hauch seines Mundes. 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Das heißt, der Herr Jesus, er kommt zum Gericht wieder, zum Gericht über Sünde, zum Gericht über die Gesetzlosigkeit. Und dann wird er sein Friedensreich auf Erden aufrichten. 1000 Jahre wird dann Frieden sein auf Erden. Und das heißt, die Waffen, die werden wieder umgeschmiedet und die Leute werden wieder Bauern sein. Es werden Ackerpflüge draus gemacht werden. Und es ist die Antwort auf die zweite Frage, die gestellt worden ist. Was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Jetzt kommt die Antwort auf die dritte Frage. Was ist denn das Zeichen deiner Ankunft, haben die Jünger gefragt. Wie erkennen wir, dass du es bist, der was gerade kommt? Und sie fragen das, weil ja Jesus sagt, es kommen viele falsche Christusse und sie werden viele verführen und sie würden auch euch verführen, wenn sie das kennten. Lesen wir weiter, Matthäus 24, Verse 21 bis 28. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, da werden sich auch die Adler versammeln. Wie der Blitz ausfährt von Osten bis nach Westen leuchtet. So wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Das ist eine ganz interessante Aussage, die der Herr Jesus da macht. Warum? Die Ankunft vom Herrn Jesus, ich denke, er wird zweimal kommen. Er wird einmal kommen, um die Gemeinde zu entrücken, weil es heißt ja, dass die Heiligen mit ihm vom Himmel herabreiten werden. Und die Heiligen sind in der Bibel die gläubigen Menschen und nicht irgendwelche Heiliggesprochene. Und das Friedensreich, es wird für alle sichtbar wiederkommen, nämlich indem Jesus, steht in Offenbarung 19, auf einem weißen Pferd herunterreiten wird vom Himmel und die heiligen Heere, ihr denkt, es sind die Engel und alle gläubigen Menschen, werden mit einem mitreiten. Und es wird ein leuchtender Zug vom Himmel oberkommen. Und da heißt es, wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet. Jesus sagt, er wird auf dem Ölberg wiederkommen. Und der Ölberg, er liegt östlich von Jerusalem. Und so wie die Sonne im Osten aufgeht und der Tag beginnt und die Herrlichkeit beginnt, so wird auch das Licht Jesu im Osten aufgehen und wird Licht machen da auf Erden für das tausendjährige Reich. Natürlich zuerst Gericht, aber dann ein herrliches Reich. Lesen wir vielleicht dazu Zacharja 14, 2 bis 9. Und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert und die Frauen werden geschändet. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen. Aber der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten, zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Und das Tal der Berge wird bis Azal reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Ussias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Da steht, Jahwe wird kommen und alle Heiligen mit ihm. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird kein Licht sein. Die prächtigen Gestirne ziehen sich zusammen. Dann wird es einen Tag lang, er ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht werden. Und es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird Licht werden. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird lebendiges Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum östlichen Meer und die andere Hälfte zum hinteren Meer. Im Sommer wie im Winter wird es so geschehen. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Der Herr, mein Gott, wird wiederkommen. Wenn wir in Matthäus 24, Vers 30 lesen, also da heißt es, Jahwe wird wiederkommen zum Gericht mit den Heiligen mit sich. Und bei uns heißt es in unserem Kapitel, in Vers 30, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Also genau das, was berichtet wird, es ist Jesus, der wiederkommt. Ganz gewaltig. Es ist ein Beweis, dass das tausendjährige Reich jetzt noch nicht ist. Das behaupten viele, dass wir jetzt schon im tausendjährigen Reich leben. Die Bibel sagt, der Ölberg wird gespalten in dem Moment, wo Jesus wiederkommt. Und Jesus wird für alle sichtbar wiederkommen vom Himmel. Und es hat sich nicht erfüllt, die zwei Sachen. Er sagt weiter, wo das Aas ist, dort versammeln sich die Geier. Das ist auch für alle sichtbar. Es wird ein Haufen Toter sein. Es wird ganz schrecklich sein, die Wiederkunft des Herrn. Es wird herrlich sein, weil was Herrliches anfängt. Aber es wird schrecklich sein, weil auch das Gericht Wahrheit wird. Die Bibel spricht vom Kältertreter. Und der Herr Jesus sagt, er wird die Kälter selber treten. Ganz, ganz schrecklich wird es sein. Lesen wir nun Matthäus 24, Verse 29 bis 31. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Das heißt ja in der Offenbarung, es wird eine ganz große Menge aus den Nationen gläubig werden in der großen Bedrängnis. Er sieht zuerst eine große Menge aus den Stämmen von Israel, die 144.000, und dann sieht er aber eine ganz große Menge aus den Nationen, die was aus der Trübsal kommen und die sie zum Herrn Jesus bekehrt haben. Und wenn Sie jetzt aufpasst habt, dann werdet ihr merken, dass das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, ganz genau mit dem Text im Sacharja übereinstimmt. Genau das gleiche Ereignis wird uns da in Matthäus 24 berichtet. Die Verse 32 bis 36. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater alleine. Von dem Feigenbaum lernt das Gleichnis, sagt der Herr Jesus. Und ich glaube, dass das zwei Bedeutungen hat, was er damit sagen möchte. Der Feigenbaum ist in Israel ein ganz weit verbreiteter Fruchtbaum. Und die Feigen, sagt man, haben heilende Kraft. Also wir wissen zum Beispiel beim Jesaja, er hat Feigen auf die Wunden aufgelegt vom König Hiskia, weil es heilende Wirkung gehabt hat. Der Feigenbaum, er hat in der Regenzeit seine Blätter verloren und ist zu einem kahlen Baum geworden. Und dann am Anfang April hat er wieder angefangen, neu auszutreiben. Und die Blätter sind wieder hervorgekommen. Das können wir uns gut vorstellen, weil wir das ja kennen von unseren Laubbäumen. Der Feigenbaum ist in der Bibel ein Bild für Israel. Und er wird ganz oft mit Israel in Verbindung gebracht. Wir wissen zum Beispiel, wie Jesus nach Jerusalem kommt, ganz kurze Zeit vor seiner Kreuzigung, verflucht er dem Feigenbaum. Und er ist gekommen und wollte Frucht finden an dem Feigenbaum und hat aber keine Frucht gefunden und somit ist der ganze Baum verdorrt. Und es war blöd, das, was der Herr Jesus seinen Jüngern sagen wollte, nämlich er selber, der Herr, Gott, ist nach Israel gekommen, nach Jerusalem zu seinem Feigenbaum und er hat Frucht gesucht, nämlich die Frucht des Glaubens und er hat keinen Glauben gefunden und deshalb ist der Feigenbaum verdorrt. Er hat einen Fluch ausgesprochen, er hat sich von Israel abgewandt und er hat sich den Nationen zugewendet. Heute ist er immer noch verdorrt, der Feigenbaum, aber der Überrest wird umkehren, hat der Herr Jesus gesagt. Wenn Israel wieder austreiben wird, ist es ein Zeichen der absoluten Endzeit. Dann wendet er sich nämlich Israel wieder zu. Und jetzt, wenn wir überlegen, Israel hat angefangen zum Austreiben 1948, nämlich an dem Tag, wo der Ben-Gurion den Staat wieder neu verkündigt hat. Seitdem gibt es Israel wieder. Das heißt, das Zeichen für das absolute Ende, dass es Israel nämlich wiedergeben wird, hat vor 60 Jahren angefangen. Und jetzt frage ich euch, wie lange dauert denn das absolute Ende unserer Zeit? Natürlich, wir müssen aufpassen. Der Herr Jesus sagt, wir dürfen die Zeit nicht berechnen. Das weiß Gott ganz allein, wann das Ende kommt. Aber wenn wir vor 60 Jahren schon den Beginn des Endes miterlebt haben, ja, wie lange wird es denn dann nur dauern, dass der Herr Jesus wiederkommt? Das möchte ich nur mal so in den Raum stellen. Aber es hat eine zweite Bedeutung, das Gleichnis, was wir vom Feigenbaum lernen sollen. Jesus sagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Also das zum einen in Israel. Und es ist auch wieder Erfüllung von einer alttestamentlichen Prophetie. In Jeremia 31, Vers 35 steht es, da sagt er, dass Israel bis zum Ende Bestand haben wird. Aber die zweite Bedeutung lesen wir vielleicht nochmal in Vers 33. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Das heißt, die austreibenden Blätter vom Feigenbaum sind in dem Gleichnis auch das, was Jesus vorher gesagt hat. Er hat gesagt, wenn wir hören von Verführungen, von Kriegen, von Hungersnöten, von Erdbeben, von Christenverfolgung, von weltweiter Verbreitung des Evangeliums, von der Bekämpfung Israels, dann sollen wir wissen, dass es ganz neu an der Tür ist. Das ist der Anfang der Wehen. Die Geburt des neuen Jerusalems ist nahe, sagt der Herr Jesus. Ich glaube, dass der Tag sehr neu ist. Und vielleicht irre ich mich ja mit meinem Glauben. Das will ich nicht behaupten, dass ich recht habe. Er mahnt uns nicht, die Bibel so zu denken. Wir sollen doch leben in einer ständigen Bereitschaft, abgeholt zu werden vom Herrn Jesus. Und dann sagt der Herr Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Das Wort Gottes ist das einzige Beständige, was es gibt. Und wenn du in Nöte bist und wenn es dich innerlich zerreißt und wenn du nicht mehr weiter warst und wenn du irgendwo Hilfe suchst, such es bitte im Wort Gottes. Es ist das Einzige, was beständig ist. Es ist das Einzige, was uns hochhalten kann. Und es ist das Einzige, was uns bereithalten kann für den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Es ist unser Heut in der Endzeit. Himmel und Erde werden vergehen. Petrus spricht ja durch ein Feuer, durch das die Erde vernichtet wird. Und es wird nach dem tausendjährigen Reich dann sein. Und dann kommt das neue Jerusalem vom Himmel herab. Und für uns ist wichtig, wir müssen wissen, das ist auch unser Trost, dass wir nicht für die Welt leben, denn all die grauenhaften Dinge, die wir jetzt gehört haben, müssen doch passieren. Wenn sie nicht passieren würden, dann würde ja Gottes Wort lügen, dann würde es nicht wahr sein und dann wird unser Glaube auf ganz holprigem Boden stehen. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Frage, wann denn das alles geschehen wird. Vers 36, von jenem Tag aber und von jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Ganz viele Menschen sind schon zerbrochen an dem Vers, weil sie sich gedacht haben, sie könnten es doch ausrechnen, wann der Herr Jesus wiederkommt. Denkt man nur an die Zeugen Jehovas oder an die Adventisten, wo ihre führenden Leute gesagt haben, genau das Datum, wann der Herr Jesus wiederkommen wird. Ganz, ganz gefährlich. Die Bibel sagt, wir dürfen keine Berechnungen aufstellen und dann noch möchte ich mich auch halten. Wozu soll ich was ausrechnen, wenn Gott sagt, das kennen wir nicht. Es ist ja sehr verlockend und wir sind alle neugierig, aber das hat uns Gott nicht gesagt und gegeben. Aber Jesus gibt uns Hinweise zu der Zeit, was alles passieren wird. Lesen wir weiter, Verse 37 bis 39. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken und heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wie in den Tagen Noahs, eine gottlose Zeit. Eine Zeit, wo für die Menschen, die auf Erden gelebt haben, keine Hoffnung mehr war. Warum hat denn Gott alle Menschen weggerafft? Weil es keinen Sinn mehr gehabt hat. Gott geht doch so lange den Menschen nach, solange nur irgendwie eine Hoffnung ist, solange nur die Möglichkeit da ist, dass sie umkehren können, solange kämpft er um sie. Aber wenn es nimmer geht, dann kommen die Gerichte. Wie in den Tagen Noahs. Vielleicht lesen wir dazu 1. Mose 6, 4 bis 8. Da lesen wir, wie die Tage Noahs waren. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein und so weiter. So war die Zeit damals. Und ich finde die Begriffe interessant, die da in dem Text verwendet werden. Da steht, da waren die Riesen auf der Erde. Da waren die Helden auf der Erde. Da waren die berühmten Männer auf der Erde. Es erinnert sehr an den Turmbau zu Babel, wo es heißt, wir wollen uns einen Namen machen. Und wenn wir mal schauen in unserer Zeit, worum geht es denn den Menschen? Was ist denn das höchste Ziel von den Menschen? Das ist genau das. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir möchten gern groß sein und wichtig sein und berühmt sein. Zum Beispiel in der Wissenschaft. Überall liest man vom Herrn Alzheimer zum Beispiel. Oder jeder bringt seinen Namen irgendwo in Verbindung mit dem, was er errungen hat, damit ihn ja keiner vergisst. Oder im Fernsehen. Wir wollen uns einen Namen machen. Und wenn wir ehrlich sind, das steckt doch ganz tief in uns drinnen, oder nicht? Wir lesen auch von der Zeit vor dem Gericht. Die Menschen werden essen und trinken und freien und gefreit werden. Es wird scheinbar eine ruhige Zeit sein. Und Jesus sagt, es ist eine Zeit, wo es die Menschen nicht mehr erwarten, dass er kommen wird. Weil es ruhig ist, weil man zu essen hat und zum Trinken hat. Eine Zeit der Lustbefriedigung, wo die Gefühle im Vordergrund stehen. Es wird eine Zeit des Wirtschaftswachstums sein. Im Lukas-Evangelium steht nämlich nur, sie werden bauen und pflanzen. Und wie wir nach Kärnten gefahren sind, war jeder Tunnel ein Baustell. Überall, 30 Baustellen, nur bis zum Dauerntunnel. Unglaublich. Sie werden bauen und pflanzen und werden schauen, dass die Wirtschaft im Schwung bleibt. Und dann heißt es, das Gericht brach plötzlich und überraschend herein. Aber, ich denke zuvor, ist die Entrückung. Und da stellt sich die Frage, bist du dabei? Wir lesen von der Entrückung, dass sie wie die Arche zur Zeit Noahs die Gläubigen hochheben wird und retten wird vor dem Gericht Gottes. Weiß zwar nicht wann genau, aber ich denke, es wird so sein. Und da lesen wir in Vers 40 und Vers 41. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Einer wird genommen und einer wird gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen. Eine wird genommen und eine wird gelassen. Wozu ist denn die ganze endzeitliche Prophetie? Und wenn sie uns der Herr Jesus gegeben hat, dann hat er sie uns gegeben für heute. Weil Prophetie ist immer ganz besonders für die Tage gegeben, in denen sie sie erfüllt. Und deshalb ist es wichtig für uns, dass wir das erlesen und dass wir das auch weiter sorgen. Die endzeitliche Prophetie soll uns aufrütteln und soll uns sorgen, wacht also, betet also, seid bereit, sagt sie zu uns. Und es sagt ja Jesus immer wieder, alle Brautjungfrauen sind eingeschlafen. Auch die Gläubigen, auch die, die den Geist in sich tragen haben, die das Öl gehabt haben, sie sind eingeschlafen. Es ist eine Ermahnung an uns, nicht einzuschlafen, sondern wachsam zu sein, Menschen zu gewinnen und bereit zu sein für die Stunde, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Er gibt uns eine ganz genaue Zeitbeschreibung. Er sagt, in der Stunde, in der ihr es nicht meint, wird er wiederkommen. Also wir werden ihn gerade nicht erwarten. Und dann sagt er, was macht ihr gerade in der Stunde, wenn wir ihn nicht erwarten? Ist es uns sowieso logisch, dass wir dem Herrn Jesus dienen? Dann wird es gut sein. Aber hoffen wir vielleicht im allerletzten Moment, uns nur bekehren zu können? Dann wird es nicht gut sein. Glaubst du, dass der Herr Jesus heute wiederkommt? Bist du bereit? Oder ist es für dich etwas, was ganz weit in der Ferne liegt, über was du gar nicht nachdenkst? Bei was wird er dich finden? Was wirst du machen, wenn er wiederkommt? Jesus sagt in einer Parallelstelle, wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Es soll uns wachrütteln, was er da sagt. Lesen wir nur die Verse 45 bis 51, die erklären das eigentlich am allerbesten, bei was er uns finden möchte, der Herr Jesus. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an jenem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm seinen Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Es ist nicht sehr ermutigend, der Text, den was ich euch heute bringe. Aber ich möchte euch wieder erinnern, wir sollen nicht auf die Geburtswehen schauen, sondern wir sollen schauen auf die Geburt des neuen Jerusalems, auf das Herrliche, was nachher kommen wird. Und sind wir doch froh, dass sie auch die schrecklichen Dinge der Bibel erfüllen. Es ist der Beweis, dass alles wahr ist. Der Manfred Paul sagt, die Endzeit ist kein müheloser Spaziergang. Angriffe und Nöte bleiben keinem von uns erspart. Es hat keinen Sinn, vor diesen Dingen davonzulaufen. Im Gegenteil, unser Herr hat Lösungen für uns bereit. Es ist Hilfe vom Allerhöchsten in Sicht. Gott will gerade das Widerwärtige benutzen, um uns im Glauben weiterzubringen. Starre nicht wie gebannt auf die unmöglichen Umstände oder auf die Wehen. Denke daran, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Habe Mut, denn diese Verheißung gilt auch dir. Und als Zusammenfassung möchte ich nur lesen, Lukas 21, Vers 24 bis 28. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und mit dem möchte ich schließen. Blickt auf und hebt eure Häupter empor. Schaut weg von den Wehen. Schaut auf den herrlichen Zug, der kommen wird, Jesus mit den Heiligen, und dass dann sein tausendjähriges Friedensreich auf Erden gegründet wird. Und auf das freue ich mich. Ich möchte gerne nur beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Endzeitrede, die du deinen Jüngern gesagt hast, was alles am Ende der Zeit passieren wird. Und Herr Jesus, es rüttelt mich wieder wach zu lesen, dass die Dinge, die du vorausgesagt hast, der Anfang der Wehen sind und dass wir mittendrin sind in den Wehen, dass die Geburt ganz neu ist, des neuen Jerusalems. Und du siehst, wie schläfrig wir sind, wie schnell wir da und dort einnicken und wo wir gemütlich unseren Lebensweg gehen. Bitte, Herr Jesus, rüttelt uns wieder wach. Schenk, dass wir nüchtern sind, dass wir die Dinge mit deinen Augen betrachten, dass wir uns jetzt auch nicht durch Gefühle wegreißen lassen und uns entmutigen lassen. Ich möchte bitten, Herr, wenn jemand unter uns ist, der nicht bereit ist für deine Wiederkunft, dass du ihm zu dir ziehst, dass du seine Augen öffnest über die, dass er wiedergeboren werden darf, zu einer lebendigen Hoffnung. Und ich möchte ja bitten für uns, dass du unsere Augen auf die häutest, dass wir nicht auf die Trübnis schauen und auf die Schwierigkeiten, sondern auf die, auf deine Kraft und auf dein Wiederkommen. Und ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du dem Müden Kraft gibst und Stärke genug den Unvermögenden. Und Herr Jesus, so geh jetzt mit uns in die Wochen und schenk, dass wir das mitnehmen und dass es uns bereithaltet und dass wir auch Segen sein dürfen für die. Amen.